Impulse. Der KPMG-Podcast.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer Cybersecurity-Podcast-Reihe Impulse. Heute bei uns zu Gast ist Björn Stahlhut und ich darf ihn recht herzlich begrüßen bei unserer neuen Ausgabe. Guten Tag, hallo.
Schönen guten Tag, ich freue mich da zu sein.
Und gemeinsam mit Björn Stahlhut werden wir heute ein paar Einblicke in Themen im Bereich Cybersecurity und Krisenvorsorge werfen, um uns hier etwas genauer über das Thema zu unterhalten und zu schauen, wo können Sie als Unternehmer natürlich auch ansetzen und welche Möglichkeiten gibt es, um hier sich entsprechend schützen zu können. Sie haben ja jüngst ein Buch herausgegeben, das Thema gesamtstaatliche Sicherheitsvorsorge gerüstet für den Ernstfall. Und darin beschreiben Sie ja, dass die Corona-Pandemie letztendlich in allen Lebensbereichen oder alle Lebensbereiche fest im Griff hat und auch die Politikfelder. Und gleichzeitig werden dadurch auch sicherheitspolitische Herausforderungen weder weniger noch kleiner. Und die Pandemie ist ja selbst auch eine sicherheitspolitische Herausforderung. Können Sie uns das etwas einordnen und wo stehen wir hier aktuell gerade in puncto Sicherheit?
Ja, wir haben das große Thema gehabt, eigentlich vor der Pandemie, dass wir mit den Fragestellungen selbst einer großen Gesundheitslage, und so möchte ich das mal beschreiben, wir reden ja in Deutschland immer davon, dass wir eine Pandemie von nationaler Tragweite hatten, also nicht irgendwie ein punktuelles Ereignis, irgendwo einen lokalen Ausbruch einer Infektion oder ähnliche Dinge mehr, sondern tatsächlich von einer deutschlandweiten Situation. Und dass wir von einer Pandemie reden, hat eben dann noch die Auswirkung, dass wir von einer weltweiten Sicherheitsgesundheitslage sprechen. Und wir reden hier davon, dass wir in dieser Gesundheitslage feststellen, dass es eben nicht eine reine Gesundheitslage ist. Das heißt, sie ist nicht vom Gesundheitswesen alleine zu bewältigen, sondern sie haben immer sofort Auswirkungen auf Fragestellungen der Gefahrenabwehr. Sie haben Auswirkungen auf Fragestellungen von globalem Wirtschaftsgeschehen, Stichwort Lieferketten. All diese Fragestellungen sind im Prinzip plötzlich aufgeworfen worden durch eine Gesundheitslage im Kern, durch einen Erreger am Ende des Tages. Und das ist, sage ich mal, für uns der ausschlaggebende Punkt gewesen, herzugehen, zu sagen, wenn das so ist, dass wir eine Pandemie, eine Epidemie haben, die sicherheitspolitisch Relevanz entfaltet, dadurch, dass sie alle Bereiche betrifft, dann müssen wir uns die Frage stellen, ob wir da richtig rangehen. Die Frage, die wir immer wieder haben, der Ressortzuständigkeiten. Wir sind vielfach organisiert in Ressortzuständigkeiten. Wir wissen, Gesundheit wird im Gesundheitsministerium gemacht, die Wirtschaftspolitik wird im Wirtschaftsministerium gemacht, die Gefahrenabwehrpolitik in den Innenministerien. Und wir haben sehr, sehr häufig beobachtet vor der Pandemie, dass wir keine wirklichen Wege der gegenseitigen Zusammenarbeit haben, des gegenseitigen Austausches haben und damit auch kein gegenseitiges Verständnis von dem anderen. Wir haben sehr, sehr häufig beobachtet, dass Gesundheit nicht mit innen spricht. Das war im Rettungsdienst eine unserer zentralen Fragestellungen, weil wir immer sagen, Rettungsdienst ist natürlich eine professionelle Leistung, ist aber auch gleichzeitig unsere Vorbereitung auf die Gefahrenabwehr, nämlich wenn aufwachsende Lagen passieren. Und wir haben keinerlei grundsätzliches Verständnis in diesen Fragestellungen gehabt. Das ist allerdings ein wenig die Problematik gewesen, weil natürlich die Wissenschaft, die sich damit beschäftigt haben, eigentlich schon seit 10 Jahren, also vor Beginn der Pandemie, 10 Jahre zurück, immer gesagt haben, Freunde, was die Pandemie betrifft, es ist nicht mehr die Frage, ob das passiert. Es ist eigentlich nur noch die Frage, wann es passiert. Und zu Beginn der Pandemie ist ein Papier sehr intensiv erörtert worden, was zu dem Zeitpunkt des Pandemiebeginns 8 Jahre alt war. Das ist das Thema der Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz. Und zwar hat die sich mit einem modifizierten SARS-Erreger beschäftigt und hat durchdekliniert wirklich von der Menge der Menschen, die betroffen sein werden, bis zu welche Infrastruktur wird ausfallen und Ähnliches bereits im Jahre 2012. Und das ist im Januar 2013 dem Deutschen Bundestag zugeleitet worden, weil das war die Zielrichtung. Das heißt, es gibt das auch in Form einer Bundestagsdrucksache und ähnliche Dinge mehr. Und wenn Sie heute den Verlauf der bisherigen Pandemie anschauen, ist das mustergültig bereits 2012 nachvollzogen worden. Es sind 3 große Wellen beschrieben worden. Es ist der endemische Zustand irgendwann beschrieben worden, mit all den Auswirkungen, die das hat. Und es hat in der Politik keinerlei Widerhall gefunden. Das wurde gesagt, ja, nach dem Motto, gut, das wird ja sowieso in dem Maße nicht passieren. Dann hat man vielleicht den falschen Erreger, weil natürlich, Sie erinnern sich, der Ebola-Erreger 2014, 2015, Da, sage ich mal, wurde am Ende des Tages auch gesagt, naja, ist jetzt nicht so tragisch, der Ebola-Erreger, der verträgt keine Hitze und der kommt dann gar nicht zu uns und damit war das Thema durch. Wir hatten aber seinerzeit schon mal überlegt, sind wir denn überhaupt vorbereitet? Haben wir genügend Intensivkapazitäten? Haben wir auch genügend Intensivtransportkapazitäten für hochinfektiöse Patientinnen und Patienten? Wir haben überhaupt nicht den Schritt gemacht, aus dem bisher Erlebten etwas zu lernen und daraus entsprechende Rückschlüsse zu ziehen. Heißt, mein Summenstrich ist im Moment, wir werden wieder die Politiker und Politikerinnen erleben, die im Herbst des Jahres 2022 sagen werden, da wurden wir von der Lage überrascht, weil im Sommer war es ja nicht so schlimm. Das ist das, was mich persönlich ärgert, wenn ich das mal so an dieser Stelle sagen darf. Wir alle, die wir uns damit beschäftigen, aus fachlicher Sicht sagen, wir müssen im Prinzip schon im Laufe dieser Lage den Lessons-Learned-Prozess anfassen. Wir müssen überlegen, was das gesamtstaatlich bedeutet. Wenn das Ressortkonzept nicht mehr tauglich ist, um solche Lagen zu bewältigen, dann müssen wir die Sache weiterentwickeln. Dann müssen wir gucken, was wir brauchen an Strukturen, an Fähigkeiten, an Ressourcen und ähnlichen Dingen mehr. Und das passiert mir, ich will es vorsichtig formulieren, noch viel zu wenig.
Gibt es aus Ihrer Sicht irgendwelche Gründe, warum das so ist? Oder ist es einfach nur der gesunde Optimismus, der sagt, na, wir werden das schon irgendwie schaffen? Oder ist es die Natur des Menschen, die das sagt, naja, wird schon wieder nicht so schlimm sein, das haben wir bis jetzt schon wieder geschafft, also wird es immer funktionieren? Also die Spezies Mensch, die sagt, naja, die Entwicklungen sind ja nicht so schlimm, wir tauchen da schon irgendwie durch.
Ich glaube, es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung aus zwei Faktoren. Der erste Faktor ist, dass unsere Krisenbewältigungsmechanismen darauf ausgelegt sind, eine Lage zu bewältigen und im Prinzip das als Schwerpunkt zu haben. Das heißt, dieses berühmt-berüchtigte Road to Zero, diese Fragestellung, wie bringe ich die Fallzahlen auf Null, beherrscht am Ende die Debatte. Das ist der eine Faktor, dass ich glaube, und das kann ich auch aus eigenem Erleben in Diskussion mit Politik immer wieder unterstreichen, dass dieses nach dem Motto, ja, Herr Stahlhut, Lessons learned machen wir, aber lassen Sie uns erstmal die Lage runterkriegen, die Zahlen runterkriegen. So, und das Zweite ist selbstverständlich dieses Thema, dass wir unsere eigenen Bewältigungsstrategien, die lernen wir ja aus der Vergangenheit. Wir gucken, was ist bisher passiert und wir schauen uns an, was war dann danach. Und die Erfahrung zeigt schlicht und ergreifend, so ein Infektionsgeschehen passiert vielleicht alle 30, 40 Jahre. So, das heißt, ich bin immer wieder überrascht von der Tatsache, dass wir so eine kontinuierliche Entwicklung von Wellen haben, weil ich einfach gelernt habe, dass das durchaus 20, 30, 40 Jahre dauern kann, bis das nächste Mal kommt. Die Menschen, die sich damit wirklich befassen, sagen mir aktuell, geht mal davon aus, dass das, was wir jetzt mit Corona erlebt haben, in den nächsten 5 bis 10 Jahren in ähnlicher Form uns wieder blüht. Und wenn wir uns da nicht vorbereiten, wenn wir uns nicht wirklich Gedanken machen, wie wir denn wirklich Krisenbewältigungsmechanismen kriegen, auch, wir kommen noch drauf, auch in Bezug auf Autarkie, in Bezug auf Lieferketten. Also wie bin ich in der Lage zu substituieren, dass ich an bestimmten Plätzen der Welt gerade keine Rohstofflieferung beispielsweise für die Medikamentenproduktion bekomme. Das heißt, ich rede nicht der ganzen Geschichte das Wort, dass ich irgendwo nur noch Europa als Zentrum sehe und alles da entstehen muss. Aber wir müssen, glaube ich, die Lieferketten als eine der Überlegungen auch sicherheitsmäßig diversifizieren. Wir müssen in der Lage sein, auch flexibel zu sein. All diese Fragestellungen kommen damit rein. Und dann reden wir, wenn wir da die Frage bewerten wollen, wo stehen wir in puncto Sicherheit, dann brauchen wir am Ende eine Zieltrias, die sowohl die Politik wie auch die Gesellschaft wie auch die Wirtschaft miteinander verknüpft. Momentan habe ich den Eindruck, sind wir sehr säulenhaft und versuchen jeweils den einzelnen Bereich zu optimieren. Aber wir stellen fest, es hat dann Auswirkungen in die anderen Bereiche.
Die Erfahrungen, die das Internationale Komitee des Roten Kreuzes jüngst gemacht hat. In dieser jüngsten Vergangenheit haben ja auch diese mit den Herausforderungen gerade in puncto Sicherheit zu kämpfen gehabt. Und können Sie uns da ein paar Einblicke zu dieser Thematik geben? Was waren denn da die besonderen Herausforderungen?
Wir haben da eine besondere Situation gehabt, nämlich die Fragestellung, dass erstmalig Daten dieses internationalen Komitees, das klingt erstmal nicht spektakulär. Wenn man dann aber weiß, dass, sage ich mal, das IKRK die Stelle ist, wo alle Suchanfragen aus bewaffneten Konflikten und dann nicht nur der Zweite Weltkrieg, sondern auch alle aktuellen Konflikte in der Welt zusammenlaufen, wo also, sage ich mal, Menschen sich mit Suchanfragen, weil sie einen Familienangehörigen verloren haben oder den sie vermissen, mit all den besonders sensiblen Daten, die dort übermittelt werden, die man braucht, um eine Suchanfrage auszulösen, um Recherche zu betreiben, diese Menschen ausfindig zu machen. Und um sich einmal eine Vorstellung zu machen von dem Ausmaß dieser Cyberattacke gegen das IKRK. Wir haben in der Welt annähernd 200 nationale Gesellschaften. Das Rote Kreuz ist organisiert immer in nationalen Gesellschaften. Also jede Nation hat üblicherweise eine nationale Gesellschaft. Und wenn man dann mal davon ausgeht, also etwa 200 sind es, die wir in der Welt haben, von diesem Cyberangriff waren Datensätze aus 60 dieser nationalen Gesellschaften betroffen. Unter anderem auch wir als Deutsches Rotes Kreuz mit unserem Suchdienst. Wir machen natürlich auch genau für den Staat die entsprechenden Suchanfragen in bewaffneten Konflikten. Und wir reden am Ende bei dieser Cyberattacke um etwas mehr als 500.000 Datensätze, die betroffen waren. Im Prinzip tatsächlich von den höchstschutzbedürftigen Personen wie Vermisste, Inhaftierte oder eben Menschen, die durch Migration, durch Katastrophen, sage ich mal, Angehörige vermissen bzw. temporär verloren haben. All diese Fragestellungen bringen uns zu dem Punkt, warum sind wir als Rotes Kreuz so interessant für eine Cyberattacke? Also man muss auch sagen, es war kein Beifang, um das mal so auszudrücken. Also es war keine Cyberattacke gegen die Staatlichkeit und dann sind Daten des Roten Kreuzes irgendwo mitgekommen, sondern wir wissen inzwischen aus internen Ermittlungen sozusagen, dass dieser Cyberangriff mit entsprechenden Programmierungen vorgenommen wurde, die zielgerichtet nur auf den Server des Roten Kreuzes, des IKRK, quasi wirksam waren. Das heißt, wir waren genau das Ziel dieser Cyberattacke. Es wurde also ganz gezielt nach diesen Daten gesucht. Das ist vielleicht auch eine nicht unwesentliche Botschaft. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was kann man mit solchen Daten anfangen? Wir alle sind ja immer so ein bisschen geneigt zu sagen, naja komm, ich bin so unwichtig, das kann ich ruhig preisgeben oder da muss ich mich nicht so genau drum kümmern. Und in der heutigen Zeit, in der sicherheitspolitischen Lage, um da ein bisschen bei zu bleiben, haben Sie natürlich die Sache, dass nahezu alle Dinge interessant sein können. Und gerade Suchanfragen aus bewaffneten Konflikten oder von Menschen, die irgendwo aufgrund eines bewaffneten Konfliktes vermisst werden, lassen natürlich unmittelbar Rückschlüsse zu auf Familienangehörige. Wenn ich weiß, da ist jemand, der jetzt vermisst wird, dann weiß ich, der nimmt teil an einem Konfliktgeschehen. Vielleicht auch als Soldat, als Soldatin. Und ich weiß, in dem Moment, wo eine Suchanfrage gestellt wird, dann habe ich schon mal Hinweise auf deren Hintergrund. Und ich kann gegebenenfalls auch sagen, okay, ich erpresse dich. Du hörst auf zu kämpfen, weil ansonsten nehme ich Einfluss auf deine Familie. Und du darfst sicher sein, ich kenne deine Familie. Das heißt, wir haben hier eine ganz neue Qualität. Wir leben als Rotes Kreuz ja auch von unserer Neutralität, von der Fragestellung, wir wollen Zugang zu den Leuten, wir wollen Hilfe nach dem Maß der Not. Und wir werden hier sozusagen auf diese Weise in einer elektronischen Kampfführung, wenn man das mal so nennen darf, einbezogen in Konfliktgeschehen.
Eine spannende Erkenntnis unserer diesjährigen Studie war gerade das Thema Business Continuity Management für die Unternehmen in den letzten 12 Monaten besonders an Bedeutung gewonnen hat. Es hat sich heuer eigentlich zum Spitzenreiter unserer Studie entwickelt und war in den letzten Jahren eigentlich immer im abgeschlagenen hinteren Feld. Wie schätzen Sie aktuell die Vorbereitungen der Unternehmen für Krisen ein? Es wird, um die Frage vielleicht noch etwas größer zu fassen, es wird auch immer stark von Resilienz und Autarkie gesprochen. Sind wir also schon so weit? Befinden wir uns auf dem Weg schon dorthin? Oder ist es immer noch Lippenbekenntnis und Wunschdenken?
Wenn ich mal bei dem kleinsten Rädchen in dem Moment anfange, dann sage ich, ich habe den Eindruck, dass, wenn ich auch gerade im Gesundheitswesen anschaue oder das Gesundheitswesen anschaue, dass wir hier, wenn ich die einzelne Einrichtung nehme, das einzelne Haus, den einzelnen Betrieb, den Klinikverbund beispielsweise, dann habe ich den Eindruck, dass die Fragestellungen von Resilienz und Autarkie im Einzelfall relativ gut funktionieren. Auf die kleine Business Unit bezogen, sage ich mal, ist das eine Geschichte, die funktioniert. Der Staat schaltet sich auf und sagt, pass mal auf, wenn Krise ist, dann habt ihr ein paar andere Rahmenbedingungen. Deswegen braucht es, das ist ein feststehender Begriff, eine Krankenhausalarmplanung. Das heißt, ihr müsst überlegen, wie seid ihr eigentlich in der Lage, sozusagen einen Mehranfall von Verletzten und Erkrankten, von Patientinnen und Patienten zu bewältigen.
Ist uns als Gesellschaft eigentlich so eine Krise zumutbar, beziehungsweise muss man uns vielleicht damit nicht stärker auch konfrontieren?
Ich bin sehr davon überzeugt. Sie haben natürlich immer das Problem, wenn Sie versuchen, Menschen zu konfrontieren mit Lagen, mit Einschätzungen, dann sind Sie immer der Schwarzmaler. Sind Sie immer derjenige, der Wasser in den Wein schüttet im günstigsten Fall. Ich selber habe das Schicksal verschiedentlich erlebt, dass ich einfach mal aus meiner Sicht darstellte, was uns erwarten kann. Und wann immer ich mediale Berichterstattung dazu, dann war es immer Björn Stahlhut vom Roten Kreuz, zeichnete ein düsteres Bild. Ja, also das war dann immer die Problematik. Heute kommen sie alle, die damals sagten düstere Bilder und sagen, du warst der Einzige, der den Blick drauf hatte. Weil ich schon 2015, 2016 immer gesagt habe, mir sagen die Leute alle, passt auf, wie ich vorhin schon zitierte, es kommt nicht mehr die Frage, ob es passiert, es kommt nur noch die Frage, wann. Und da habe ich immer gesagt, also wenn mir eine gute Kollegin aus dem European Center for Disease Control sagt, ich gebe dem Ganzen 4 bis 5 Jahre, das war tatsächlich 2016 hat sie das erstmals gesagt, nach dem Motto, guck, wenn ich die Daten angucke, auch der regulären Grippe, Influenza und so weiter und so fort, dann habe ich da eine Situation, die mich dazu führt, dass ich sage, 4, 5 Jahre, dann wird das passieren. Und sie lag damit goldrichtig. Und wir müssen auch, sage ich mal, das gehört ein Stück zum strategischen Denken dazu, zu der Fragestellung der Rekultivierung, der Wiederneubegründung. Man muss es fast so sagen, es sind schon keine Grundlagen da. Rekultivierung würde ja bedeuten, ich habe ein fest gefasstes Setting, wo ich nur ein bisschen Dünger drauf tun müsste, damit das wieder wächst. Ich glaube tatsächlich, wir sind eher in dem Zustand einer Neubegründung. Und wir haben ja einen Punkt noch gar nicht betrachtet in der Fragestellung, nämlich, dass wir im Moment immer noch davon ausgehen, dass alles auf der Grundlage des staatlichen Gewaltmonopols passiert. Dass alles aufgrund von staatlicher Handlung passiert. Ja, wir erleben gerade, Russland greift die Ukraine an. Richtig. Aber jeder, der, sag ich mal, heute sich mit der Fragestellung beschäftigt, sieht, dass wir zunehmendes Auftreten haben, auch von privaten Akteuren in staatlicher Tätigkeit, wo normalerweise staatliches Gewaltmonopol herrscht. Wenn ich will, dass ich Frieden und Freiheit in Europa gewährleiste, dann muss ich auch am Ende etwas dafür tun. Und dann muss ich mich mit all der Bandbreite von zukünftigen und aktuellen Konflikten und bewaffneten Konflikten auseinandersetzen und meine Rückschlüsse ziehen.
Jetzt haben wir es eigentlich direkt vor der Haustüre und wir haben es fast eigentlich übersehen. Könnte man auch den Rückschluss ziehen, dass eigentlich die Staaten es hier für sich selbst übersehen haben, hier ihre Kernkompetenzen in der Hand zu behalten? Das heißt, die Kernkompetenz für Sicherheit zu sorgen, weil am Ende ist es eine der verfassungsmäßig festgeschriebenen Grundsätze, oder?
Das ist genau einer der zentralen Punkte. Wir haben lange verkannt, dass die Welt sich jetzt schon, wenn man mal die letzten 20 Jahre ansieht, die sich jetzt schon vollständig verändert haben. Wir haben natürlich profitiert von all den Fragestellungen der Globalisierung. Wir haben natürlich profitiert davon, dass wir viele, viele Handelsbündnisse geschlossen haben. Wir haben auch, was unsere Preise betrifft, profitiert davon, dass wir Öl und Gas da kauften, wo es am günstigsten war, wo es am sichersten war, wo die Lieferung mit den wenigsten Friktionen versehen war. Das ist eine Situation, in die wir uns hineinbewegt haben, weil wir dem Satz folgten, Wandel durch Handel. Wir gingen davon aus, früher hieß es mal Wandel durch Annäherung in den 1970er Jahren. Und das wurde abgelöst durch Wandel durch Handel. Man ging davon aus, wenn man nur hinreichend Handel betreibt und Verflechtungen erzeugt, dann werden Menschen am Ende des Tages, auch Politiker und Politikerinnen, davon Abstand nehmen, Handelspartner zu bekämpfen. Das war ein Stück weit zumindest ein Trugschluss.
Die Bevölkerung ruft ja hier laut nach staatlichen Handeln, gerade wenn es um das Thema Sicherheit geht. Aber die Frage ist, wie lange wird das in unserem Gedächtnis bleiben und unser Handeln beeinflussen und wie schnell werden wir das wieder vergessen? Letztendlich haben Sie es eh gesagt, wir haben gehandelt. Es werden alternative Maßnahmen, es werden Vorsorgezentren und Ähnliches aufgebaut. Nur wenn das Thema nicht mehr medial präsent ist oder wenn es nicht mehr den persönlichen Schmerz gibt, dann vergessen wir es wieder und wir bauen wieder ab. Also dieses nachhaltige Lernen oder dieses Vordenken ist momentan eher, ich will nicht sagen, fehl am Platz oder nicht vorhanden oder nur sehr gering ausgeprägt.
Das ist am Ende genau der Punkt. Und wenn Sie in der Lage leben und im Prinzip Ihr wesentlicher Fokus darauf liegt, die Zahlen runterzukriegen, das ist ja ein ehrwürdiges, ein ehrenwertes Ziel. Das wollen wir ja auch alle. Wir wollen ja auch alle wieder in irgendeiner Form unsere Freiheit tatsächlich zurück. Ich bin immer sehr davon entfernt, wir wollen unser altes Leben wieder haben. Ich sage Ihnen, das werden wir nie wieder kriegen. Dieses alte Leben, wir werden nach der Corona-Lage zur Kenntnis nehmen müssen, dass insbesondere in Kombination mit den jetzt schon aktuellen weiteren Lagen und insbesondere vor dem Hintergrund dessen, was wir ja für die Zukunft erwarten. Ich habe gerade den Klimawandel angesprochen, wir haben die demografische Entwicklung gehabt und ähnliche Dinge mehr. Das heißt, wir werden jetzt post-Corona zur Kenntnis nehmen müssen, dass sich unser Leben definitiv verändern muss, verändern wird. Aber der alte, gute Wert der Freiheit, auch wieder entscheiden zu können, was ich tue, den werden wir schon wieder kriegen. Auch den müssen wir wieder mit etwas mehr Inhalt sozusagen befüllen. Man hat manchmal den Eindruck gehabt, dass Politik sich sehr gut eingerichtet hat, in der Situation, wo sie die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Freiheit eingeschränkt hatte, weil dann viele Dinge möglich waren. Aber das kann ja nicht der Weg sein. Der Punkt ist hier an der Stelle eben sehr, sehr klar. Wir müssen klar kriegen, in welche Richtung wir da unterwegs sein werden, was eigentlich unser Plan an der Stelle ist, die Strategiefähigkeit vorne zu bringen und das Ganze einzubetten in ein Konzert, wie wir es eigentlich immer schon gemacht haben. Da sind so viele Fragestellungen drin, wie soll eigentlich zukünftig unser Föderalismus funktionieren? Von der europäischen Ebene runter bis auf die Ortsebene. Na, wer soll welche Kompetenzen haben?
Wenn wir uns jetzt in einem Jahr wieder treffen, wir sitzen in einem Jahr wieder zusammen, diskutieren über das Thema Cybersicherheit, Sicherheit im Allgemeinen, Krisenvorsorge und tauschen uns da aus. Was werden wir uns dann eigentlich wünschen, dass wir heute eigentlich schon getan haben?
Ich habe, sage ich mal, mit einer Prognose, die ich in 20 für 21 Corona-Lage auch noch schriftlich niedergelassen, sozusagen schriftlich niedergelegt und veröffentlicht habe, erheblichen Schiffbruch erlitten, weil ich offensichtlich der Politik zugetraut hatte, schneller zu handeln. Ich hatte mich nämlich hingesetzt an Ostern 2020 und habe gesagt, ich komme wieder an Ostern 21 und blicke zurück auf ein Jahr Pandemie. Und hatte gesagt, naja, wir werden erkannt haben, wir haben ein paar untaugliche Strukturen, wir haben ein paar Unschärfen drin, die wir organisatorisch zusammenbringen müssen. Ich hatte also gemutmaßt, dass es sowas wie einen Bundessicherheitsrat gibt. Wir werden in einem Jahr überlegen, haben wir zumindest den Anfang gemacht, taugliche Strukturen zu schaffen. Also sage ich mal, ja, von der staatlichen Denke. Wir werden die Frage erörtern, ob wir alle relevanten Player auf dem Schirm hatten. Wir werden vor allen Dingen die Fragestellung erörtern müssen oder erörtern, ob wir uns eigentlich einem gemeinsamen Ziel verpflichtet sahen. Weil einfach loszumachen ist natürlich, sage ich mal, ganz wohlfeil, aber dann sind wir wieder in dem, was wir auch schon diskutiert haben, dass es wieder kleine Insellösungen gibt oder für einzelne Branchen zutreffende Lösungen. Wir müssen eine gemeinsame Lösung haben davon, wie wir eigentlich zukünftig Fragestellungen von Cybersecurity, Krisenvorsorge organisieren wollen, ein gemeinsames Ziel. Was ist unser Schutzziel? Haben wir mal gehabt in Deutschland übrigens auch bis vor wenigen Jahren, dass wir glasklar Schutzziele definierten und auf dieser Schutzziele aufgesetzt eine Debatte geführt haben, was wir dafür eigentlich für Fähigkeiten brauchen. Ist auch ein, sage ich mal, Gedanke, den man immer mal wieder reinbringen könnte. Also was ist unser Schutzziel, wenn wir über Cybersicherheit sprechen?
Björn Stahlhut, vielen, vielen Dank für die interessanten Ausführungen. Ich nehme mir auf jeden Fall mit, dass diese Zieltrier, von der Sie gesprochen haben und ein wunderschönes Bild ist, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, das essentielle Element im Zusammenspiel darstellen, damit wir auch wissen, welche Schutzziele wir am Ende des Tages verfolgen, um letztendlich gemeinsam auch diese Ziele erreichen zu können und das gemeinsame Ziel in dieser immer unübersichtlich gewordenen Welt erkennen und damit auch umgehen lernen. Ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr interessant, sehr aufschlussreich. Würde mich natürlich freuen, wenn wir in einem Jahr dann prüfen können, ob die Prognosen eingetreten sind. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Die aktuelle Ausgabe unserer Studie gibt es auf unserer Webseite www.kpmg.at/cyber. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Impulse, der KPMG-Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.